Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie sehr herzlich hier in unserem Gottesdienst. Lassen Sie uns gemeinsam auf den hören, von dem es heißt, heute, so ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Amen. Und nun beten wir im Wechsel den 67. Psalm. Psalm 67. Gott sei uns gnädig und segne uns, dass man auf Erden erkenne seinen Weg. Es danken dir, Gott, die Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest. Es danken dir, Gott, die Völker. Das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns, Gott. Wir beten. Lieber Herr, habe Dank für diesen Sonntag, für die Gemeinschaft, für dein Werk unter uns. Und nun bitten wir dich, nimm diesen Gottesdienst in die Kraft deines guten, heiligen Geistes. Lass uns erkennen, was wir beten, lass uns bewahren, was wir hören. Vergib, dass wir oft die Zeichen missachten, die du uns setzt. Die Zeichen der Liebe, aber auch die Zeichen der Strenge, mit denen du uns zu dir führen willst. Schaffe heute einen neuen Anfang. Amen. Wir hören die Stuttgarter Bläserkantorei. Thank you. In Epheser 2 heißt es, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Amen. Heute ist der 11. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest, liebe Gemeinde. Und dazu lesen wir das Evangelium aus dem 21. Kapitel des Matthäus von Vers 28 ab. Jesus sprach: Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne. Und ging zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, gehe hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach: Nein, ich will nicht. Danach reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach: Ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Sie antworteten: Der Erste. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Amen. Gott sei Dank fängt diese Geschichte nicht folgendermaßen an. Ein General hatte zwei Leibburschen. Schon in aller Frühe putzten sie seine Stiefel, bis sie sich darin spiegeln konnten. Anschließend gingen sie zur Jagd auf das letzte Staubkorn, das sich unter der Achselklappe seiner Gala-Uniform versteckt halten konnte. Auch der Wagen musste noch auf Hochglanz gebracht werden und wie eine Eins vor der Kaserne stehen. Wenn dann der General pfiff, Dann spritzten sie die Treppen hinauf, schlugen die Hacken zusammen, pressten die Hände an die Hosennähte und meldeten im Gleichtag zu Befehl, Herr General. Ohne eine Miene zu verziehen, ließen sie das übliche Donnerwetter über sich ergehen. Soll ich hier Wurzel schlagen? Lahme Enten, holen Sie die Post. Warum sind Sie nicht schon längst wieder da? Von einem General und zwei Leibburschen ist hier nicht die Rede. Gott sei Dank hat die Geschichte auch nicht folgenden Anfang. Ein Firmenschiff hatte zwei Vertreter. Sie sollten sein Produkt bekannt machen und verkaufen. Deshalb schulte er sie gründlich und schickte sie mit einer großen Kollektion los. Treppauf, treppab gingen sie mit ihren Koffern. Aber der Absatz ließ zu wünschen übrig. Und die Umsatzzahlen entsprachen keineswegs den Vorstellungen des Firmenchefs. Der Verbrauchermarkt musste doch mehr hergeben und deshalb nahm er sie gründlich in die Zange. Meine Herren, ich verlange mehr Engagement. Entweder höherer Absatz oder niedrige Provisionen. Die Kasse muss stimmen. Von einem Firmenchef und zwei Vertretern ist hier nicht die Rede. Und Gott sei Dank hat die Geschichte auch nicht solch einen Anfang, wie etwa ein Abteilungsleiter hatte zwei Auszubildende. Nach seiner Meinung sollten sie endlich das Schaffen lernen, nachdem sie 10 Jahre lang in der Schule gefaulenzt haben. Er jagte sie herum und gönnte ihnen keine Ruhe. Er tat immer noch ein weiteres auf ihren Schreibtisch und mit nichts war er zufrieden. Er zog alles durch den Dreck und sagte, mit solchem Geschäft können Sie bei uns nichts werden. Von einem Abteilungsleiter ist hier nicht die Rede. Gott sei Dank heißt es hier, ein Mann hatte zwei Söhne. Ein Vater hatte zwei Kinder. Das meint, Gott hat Familie. Er ist kein bissiger General, dem wir seine Schuhe zu putzen hätten. Er pfeift uns nicht an und kommandiert uns nicht herum. Seine Welt ist nicht der Kasernenhof. Er ist kein Firmenchef, dem wir sein Produkt verkaufen müssten. Er treibt uns nicht an und droht mit niedrigen Provisionen. Seine Welt ist nicht der Verbrauchermarkt. Er ist auch kein großmauliger Abteilungsleiter, dem wir es doch nie recht machen können. Er schimpft uns nicht an und jagt uns durch die Gegend. Seine Welt ist nicht der Verbrauchermarkt. Er ist der Vater. Er ist der Vater, auch wenn wir das nicht mehr so recht glauben wollen und lieber vom Ewigen oder Unsichtbaren oder Allmächtigen reden. Gott ist der gute Vater, auch wenn wir das nicht mehr so richtig begreifen können und lieber vom Abgrund oder Urgrund oder Hintergrund des Seins reden. Gott ist der rechte Vater, auch wenn wir das gar nicht mehr so richtig realisieren können und dann lieber hinauf übers Sternenzelt oder hinab in die eigene Seele denken. Er ist der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. In Jesus Christus kommt er uns ganz nahe, setzt sich mit uns an einen Tisch und redet uns und redet jeden unter uns freundlich an. Seine Welt ist das Kinderhaus. Nun stoßen wir dort auf die Tatsache, die wir auch von unseren Familien und Kinderhäusern her kennen, nämlich die, dass die Kinder verschieden sind. Nicht alle Söhne sind gleich geraden und nicht alle Töchter haben die gleiche Statur. Bei den Gotteskindern gibt es solche und gibt es solche. Von dreien ist hier in dieser kurzen Gleichnisrede die Sprache. Erstens vom Ja-Sager und Nein-Tuer. Die Nacht ist vorüber. Der neue Tag dämmert herauf. Der Morgen beginnt. Der Vater denkt an seinen Weinberg, der so groß ist wie die Welt. Er will ihn nicht alleine beackern und bewirtschaften. Jedes Kind soll ihm helfen, wenigstens ein kleines Stücklein zu jäten und zu hacken, zu pflanzen und zu begießen. Es gibt gar kein Kind, das nicht dort seinen Arbeitsplatz hätte. Manchmal karg und manchmal ärmlich, manchmal steil und sonnig und dornig, aber jedes Mal ist es Gottes Wingert. Denken wir daran, wenn wir mit der Platzanweisung unseres Lebens hadern und nicht zufrieden sind. Frucht soll reifen, köstliche Frucht für den Vater. Und deshalb geht er zu dem einen und sagt, mein Sohn, nicht mein Bürschchen, mein frecher Kerl, mein fauler Strick. Nein, er sagt, mein Sohn, gehe hin und arbeite im Weinberg. Und er sagt, ja, das ist doch sonnenklar. Ja, gewiss, das ist doch außerhalb jeder Diskussion. Ja, selbstverständlich, das ist doch meine Sohnespflicht. Ein klares, deutliches, unüberhörbares, einfaches, herrliches Ja. So, wie wir es an diesem Altar bei der Konfirmation hören können. Wenn Gott sagt, mein Sohn, geh hin und lebe in meinen Geboten. Und der Konfirmand sagt, ja, das ist doch sonnenklar. So, wie wir es hier bei der Trauung am Altar hören können. Wenn er sagt, gehe hin und lebe in meiner Liebe. Und der Bräutigam sagt, ja, selbstverständlich, das ist doch außerhalb jeder Diskussion. So, wie wir es hier am Altar bei Abendmahl hören können, wenn er sagt, gehe hin und lebe in meiner Vergebung. Und der Kommunikant sagt, ja, ganz, ganz gewiss, das ist doch meine Christenpflicht. Dieses Ja ist das Signal des Lebens, das das Vaterherz erfreut und auch ehrt. Und der Sohn antwortete, ja, und dann? Und dann ging er nicht hin. Genau wie der Konfirmand, der nach der Konfirmation seine Bibel wegsteckt, seine Jungenschaftsstunde streicht und Sonntagmorgen mit seinen Freunden kicken geht. Genauso wie der Bräutigam, der später seine Frau schikaniert, im Haus den Tyrann spielt und mit gar nichts zufriedenzustellen ist. Genauso wie der Kommunikant, der Abendmahlsgänger, der ohne irgendwelche Vergebungsbereitschaft mit seinen Freunden weiter, mit seinen Verwandten und mit seiner Freundschaft weiter streitet. Genauso wie wir, die wir anderes, die wir Wichtigeres zu erledigen haben, die wir immer wieder daran denken, jene Aufgaben im Weinberg nun schließlich doch nicht wahrzunehmen und weil doch einfach keine Zeit bleibt im Terminkalender, weil einfach keine Zeit dafür bleibt, gehören denn wir auch zu jenen 94% in der Kirche, die nach der Meinung von Rudolf Bösinger Ja sagen und Nein tun? Das Nein tun ist der schreckliche Atheismus im Christentum, demgegenüber der Atheismus der Denker und Dichter und Philosophen ein leerer Theaterdonner ist. Es gibt Ja-Sager und Nein-Tuer. Aber auch, und so wird es hier berichtet, Nein-Sager und Ja-Tuer, das ist das Zweite. Gehen wir doch einmal zurück in jenes Haus. Die Nacht ist vorüber, der Morgen dämmert herauf, ein neuer Tag beginnt. Der Vater denkt an seinen Weinberg, der so groß ist wie die Welt. Das Unkraut darf nicht überhand nehmen, die Schosse müssen zurückgeschnitten werden, die Füchse dürfen sich nicht tummeln. Es gibt genug Arbeit in Gottes Wingert. Und weil sich der Vater schon einen Korb eingehandelt hat, geht er zum anderen und sagt, mein Sohn, geh hin und arbeite im Weinberg. Und der sagt, nein, das fällt mir überhaupt nicht ein. Nein, gewiss nicht, das würde mir gerade noch fehlen. Nein, selbstverständlich nicht, das ist doch nicht Aufgabe von einem heranwachsenden Sohn. Ein klares, deutliches, unüberhörbares, ja, schreckliches Nein. Genauso, wie wir es bei jener Dame an der Haustür hören können, die der Pfarrer beim 70. Geburtstag besucht und die sagt, nein, danke für Ihren Besuch und schön, dass Sie mich nicht vergessen haben, aber mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Oder so, wie wir es in jenem Brief lesen können, den eine Studentin an ihren Freund geschrieben hat. Nein und noch einmal nein, ich will mit dem Gott nichts mehr zu tun haben, den mir meine Mama mit jedem Löffel Brei in den Mund stecken wollte. Oder so, wie wir es in dem Lied hören können, das als internationale große Parteitage abschließt. Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun. Wer Nein sagt, der sagt es so, wie wir es jetzt eben gehört. Und dieses Nein ist das Signal des Todes, das seine Folgen hat. Es wirkt sich aus, bis in die Gesundheit hinein. Wer Nein sagt, überschlage die Folgekosten. Und der Sohn antwortete Nein. Und dann ging er doch hin. Es reute ihn. Er drehte um. Ihm tat seine Antwort leid. Genauso wie der Zöllner Zachäus, der die Leute nach Strich und Faden ausnahm und dann auf einmal mit seinem Geld eine Steuerrückzahlungsaktion in Szene setzte, die den Leuten den Atem nahm. Oder so wie jene namenlose Frau, die ihr Geld in dem ältesten Gewerbe der Welt verdiente und die dann auf einmal mit einer ganz köstlichen Narbe eine Salbung des Herrn veranstaltete, die die Pharisäer auf die Palme brachte. So wie viele kaputte Typen, die sich einen Deut um Gott und die Welt scherten und dann auf einmal umkehrten und ein neues Leben begannen. Das, liebe Freunde, ist das Wunder der Buße. Bei solchen Menschen, die sich an diesen Vater erinnern. In unserem Leben ist nichts fixiert, auch wenn wir einmal Nein gesagt haben. In unserem Leben ist nichts zementiert, auch wenn wir diesem Gott die kalte Schulter gezeigt haben. In unserem Leben ist es nicht so, wie es eben ist. Keiner muss mit seinem Unglauben weiterleben. Keiner muss mit seinen Zweifeln alleine fertig werden. Keiner muss mit seiner Hoffnungslosigkeit die Tage verbringen. Keiner. Jeder kann seinem Leben einen neuen Dreh geben. Dieser Vater damals, der spielte doch nicht den Beleidigten und wollte von diesem Trotzkopf nichts mehr wissen. Er machte doch nicht die Hunde los und vertrieb diesen Hundesohn aus dem Weinberg. Nein. Er freute sich an diesem Spätheimkehrer und nahm seinen Dienst gerne an. Für ein Jahr ist es nicht zu spät. Nein, für ein Jahr ist es nicht zu spät. Gott setzt kein Zeitlimit und keine Pensionsgrenze und keine Altersgrenze. Jeder kann dieses Ja sagen und heute kann aus einem Neinsager ein Ja-Tuer werden. Heute, so ihr meine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Liebe Freunde, aber lassen Sie uns diese Geschichte nicht einfach weglegen, ohne noch einmal in dieses Haus zu gehen. Die Nacht ist vorüber, der Morgen dämmert herauf, der neue Tag beginnt. Weil der Vater an seinen großen Weinberg denkt, spricht er mit seinen Söhnen, dem Ja-Sager und Nein-Tuer und dem Nein-Sager und Ja-Tuer. Aber mit beiden hat er seine Liebe Not. Nicht nur der eine hat ihm das Herz beschwert, auch der andere hat ihm das Herz schwer gemacht. Gibt es denn keinen, an dem er sich von ganzem Herzen freuen könnte? Gibt es denn keinen, der seinen Willen ganz tut? Gibt es denn keinen, der Ja sagt und Ja tut? Gibt es denn keinen? Diese bange Frage richtet uns schließlich den Blick auf jenen, der diese Geschichte erzählt hat. Jesus ist der liebe Sohn. Jesus ist der eingeborene Sohn. Jesus ist der wahrhaftige Sohn. Der, und das ist das Dritte, der Ja-Sager und Ja-Tuer ist. Da sprach der Vater zum Sohn, geh hin und arbeite im Weinberg. Und der legte die Königskrone ab. Der legte den Königsmantel beiseite, der legte den Zepter aus der Hand und er degradierte vom Sohn zum Knecht. Kaum war er auf dieser Welt geboren, da wurde er zu persona non grata, zur unerwünschten Person erklärt und er musste über die Landesgrenze abgeschoben werden. Jetzt musste er doch merken, was sie von seiner Anwesenheit halten und er ging weiter. Und später in den Dörfern, da hörte er, wie sie über ihn lachten und spotteten. Was kann von Nazareth Gutes kommen? Das ist doch der Filius aus dem Zimmermannsgeschäft. Jetzt musste er doch merken, wie schlecht seine Presse im Lande ist. Aber er ging weiter. Und als er nach Gadara kam, da kamen ihm die Leute entgegen und baten ihn schleunigst aus der Gegend wegzugehen. Jetzt musste er hören und es sehen, welch dunkle Gewitterwolken sich über seinem Kopf zusammenziehen. Aber er ging weiter. Als er schließlich nach Jerusalem kam, da nahmen sie ihn fest, spuckten ihm ins Gesicht und legten ihm den Querbalken auf. Jetzt ist doch klar heraus, was sie mit ihm tun werden. Und er sagte, ja, Vater, ja von Herzensgrund. Leg auf, ich will dir's tragen. Er hat das Ja getan. Er hat das Ja erduldet. Er hat das Ja erlitten bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das Holzkreuz von Golgatha. Ist das in den Boden gerammte Ja Jesu über dem Weinberg Erde? Nun, liebe Freunde, sind alle Gottes Verheißungen Ja in ihm. Auch die, dass Ja-Sager Ja-Tuer bleiben können und Nein-Sager Nein-Tuer werden können. Ganz gewiss, heute, Gott sei Dank. Amen. Nun lassen Sie uns diesen Vers singen aus dem Lied 62, Ja, Vater, Ja von Herzensgrund. 62, 3 bis 5.
Weil du nicht fertig bist, lieber Vater im Himmel mit uns, darum ist noch Hoffnung für uns und alle. Lass uns den Grund dieser Hoffnung erkennen und lieb haben, Jesus Christus, der dich mit uns verbindet. Mach uns zu Menschen, die zu dir Ja sagen und dabei bleiben. Wir beten für alle, die mit sich selber fertig sind, die am Ende sind mit ihrem Mut und ihrer Kraft. Gib ihnen Zeichen der Liebe und des Trostes. Wir beten für alle, die sich sicher fühlen und mit sich selbst zufrieden sind. Mache sie gespannt auf neue Erfahrungen mit dir. Wir beten für alle, die dir dienen und dabei entdecken, wie schwach sie sind und wie klein die Zahl der Christen ist. Mach uns alle frei von der Sorge um uns selber, frei für deine gute Absicht mit uns Menschen. Und wir bitten dich für alle, die fertig gemacht werden, von Unterdrückern, von Besserwissern. Steh ihnen bei und setze deine Zeichen des Friedens. Segne uns diesen Sonntag. Begleite uns zurück an unseren Platz. Herr, mach uns fertig, zu allem guten Werk geschickt. Amen. Sieh mich, o Vater, zu dem Sohne. 237, 2 und 7. Wir danken der Stuttgarter Bläserkantorei unter Professor Scheible für den so regelmäßigen Dienst. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel für Wein um die Stiftskirche heraus ausgegeben wird. Lassen Sie uns in dieser Kirche etwas heute für den Weinberg des Herrn tun. Besondere Arbeiter dort ist die überseeische Missionsgemeinschaft, die wir unterstützen. Auch schwäbische Missionare arbeiten in Thailand. Und dort haben sie ein Gemeindeaufbauprogramm mitten in diesen Weltreligionen. Sie haben uns gebeten, sie zu unterstützen, und wir wollen es heute mit diesem Opfer tun, ein Zeichen setzen für den Weinberg unseres Herrn. 12 Minuten Gottesdienste von Montag bis Donnerstag um 17.15 Uhr. Am Dienstag laden wir ein ins unser Gemeindehaus. Gute Nachricht für die Catwale-Indianer. Es spricht Missionar Ehmann von der deutschen Indianer-Pioniermission. Am Dienstag in unserem Gemeindehaus und am Donnerstag in der Schlosskirche um 20 Uhr spricht Professor Dr. Borst, was die Gründung der Württembergischen Bibelanstalt ermöglichte und bewirkte. Aus Anlass des Jubiläums der Bibelanstalt ein Vortrag am Donnerstagabend in der Schlosskirche. Auch dazu herzliche Einladung. Sie haben es heute Morgen an der Sonne gesehen. Heute macht die Stiftsgemeinde ihren Sonntagsausflug. Gleich anschließend steht der Bus bereit. Die Privatfahrer können am Hauptausgang eine Wegeskizze bekommen, damit sie auch unser Ziel, das Monbachtal, finden können. Gleichsam zu Beginn dieser Unternehmung und zum Beschluss unseres Gottesdienstes spielen noch unsere Stiftsposaunen einen Choral. in der Gemeinde ist verstorben und wurde in der vergangenen Woche kirchlich bestattet. Frau Gerda Knapp, Urbanstraße 31 B, 67 Jahre alt. Ein Tag, der sagt's dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Geht mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.